Hallo und schön, dass du wieder dabei bist bei meinem Podcast Gelassen durch die Kleinkindzeit. Ich bin Ines, Host dieses Podcasts, selber Mama von 3 Kindern, Familienberaterin und ich begleite euch durch die Kleinkindzeit, unter anderem auf meinen Social-Media-Kanälen Instagram und Facebook, da findet ihr mich unter Wachsen ohne Ziehen, aber auch auf meinem Blog wachsenohneziehen.de und eben hier mit diesem Podcast. Und ich freue mich sehr, dass du da bist und mir hier zuhörst. Vielen, vielen Dank schon mal an dieser Stelle dafür. Ja, ich habe heute ein weiteres Interview für euch, eine weitere Interviewgästin mir eingeladen zu einem, wie ich finde, sehr wichtigen Thema. Darüber habe ich auch schon gesprochen und zwar habe ich die Katrin Hohmann eingeladen und wir sprechen über das Thema Aggression im Kleinkindalter, also Wut und wie können wir diese starken Gefühle auf Augenhöhe begleiten. Genau, ein ganz wichtiges Thema. Die Katrin hat darüber ein Buch geschrieben. Das Buch Gemeinsam durch die Wut, wie ein achtsamer Umgang mit kindlichen Aggressionen die Beziehung stärkt. Das Buch erscheint am 1. Februar und im Sommer erscheint ein zweites Buch von der Katrin. Da geht es dann nochmal gezielt darum, wie diese Begleitung in der Kinderbetreuung funktionieren kann. Das finde ich auch super wichtig, dass das eben auch in die Betreuungseinrichtung getragen wird, das Thema. Ganz kurz zur Katrin. Die Katrin ist Kindheitspädagogin und Gründerin eines Kita-Vereins. Sie war selber Kindergartenleiterin im In- und auch im Ausland. Sie ist Fachautorin, Bloggerin auf ihrem Blog kindheiterleben.de und sie hat ebenfalls einen Podcast namens Kindheit erleben. Alle Infos rund um die Katrin packe ich euch auch in die Shownotes und die Links zu ihrem Blog und zu ihrem Podcast. Dann könnt ihr dort auch mal bei ihr vorbeischauen. Genau. So, und jetzt bin ich froh, dass ich die Einleitung heute nicht vergessen habe und die Katrin vorgestellt habe. Vielleicht ist ja dem einen oder anderen aufgefallen, in der letzten Podcast-Folge habe ich tatsächlich vergessen, meinen Interviewgast vorzustellen. Mir ist es dann erst aufgefallen, als ich es nochmal gehört habe. Bisher hat sich noch keiner deswegen gemeldet, aber naja, dann vielleicht aber noch ein Hinweis in eigener Sache, den vergesse ich nicht. Und zwar am 23. Januar, nächsten Samstag, findet mein Online-Seminar statt zum Thema Grenzen setzen im Familienalltag. Und dazu möchte ich euch recht herzlich einladen, vorbeizukommen. Den Link zum Kurs findet ihr auch in den Shownotes oder auf meiner Webseite. Schaut da einfach mal vorbei. Ihr findet den Kurs bei der familienbildungonline.de. Und ich möchte euch das ans Herzen legen, wenn ihr gerade auch das Gefühl habt, dass es einfach super anstrengend momentan ist und im Alltag einfach so ein bisschen struggelt und nicht genau wisst, wie ihr es schafft, auch auf eure Bedürfnisse zu achten, auf eure Grenzen zu achten und das im Alltag mit Kindern eben zu leben und das vielleicht ein Thema ist, was euch schon länger beschäftigt, ne? Wie setze ich Grenzen, wie gehe ich damit um, wenn mein Kind dann wütend wird, darüber rede ich ja auch mit der Katrin heute nochmal und genau, deswegen die recht herzliche Einladung in mein Seminar Grenzen setzen im Familienalltag. Ich freue mich, wenn ihr da dabei sein mögt. Und jetzt viel Freude mit meinem Interview mit der Katrin. Liebe Katrin, ich begrüße dich recht herzlich in meinem Podcast. Vielen, vielen Dank, dass du dir die Zeit nimmst und mir jetzt Rede und Antwort stehst. Ich freue mich sehr, dass das geklappt hat.
Ja, ich freue mich auch hier zu sein. Vielen Dank für die Einladung.
Gerne. Ich habe dich ja eben schon mal kurz vorgestellt im Intro für die Zuhörerinnen und Zuhörer. Vielleicht magst du aber auch noch mal ein paar Worte zu dir sagen, wer du bist, was du so machst.
Gerne, gerne, gerne. Genau, ich bin Katrin Hohmann. Das ist immer so spannend, ne, zu überlegen, was ist man denn, weil man ist ja so viel. Also ich bin Freundin, ich bin Frau, ich habe ganz, ganz viele Rollen, aber in unserem Kontext hier bin ich Kindheitspädagogin und Mutter von 2 Kindern. Ich finde das immer ganz wichtig, weil dieses Mutter stelle ich oft nach hinten, merke aber gerade in dem Kontext der Aggression und das Thema, worüber wir jetzt in den nächsten Minuten sprechen, wie wichtig das ist, weil ich da natürlich immer verbunden bin mit der Rolle der Mutter und mit meinen Erfahrungen, die das einfach nochmal mit sich bringt, mit Kindern rund um die Uhr zusammen zu sein. Mhm. Genau, ich habe, als ich wirklich noch relativ jung war, Mitte 20, einen eigenen Kita-Träger gegründet, mit einer Partnerin 3 Kitas aufgebaut und nach dem Studium quasi, kurz nach dem Studium, wollte ich nicht mehr so doofe Erfahrungen sammeln, sage ich mal, und habe gedacht, nee, du machst das jetzt mal allein und machst das so, wie du das denkst, dass es gut ist. Und da durfte ich wirklich ähnlich wie als junge Mutter ganz, ganz viele Erfahrungen sammeln und eben auch im Hinblick auf Überforderung, auf Rückschläge, natürlich auch auf viele Erfolge, aber eben auch wirklich in diesen Situationen zu stehen. Auf einmal hast du eine Kindergruppe und sollst rund um die Uhr wirklich gut funktionieren, ein Vorbild sein, noch als Leitung, Chefin, Gründerin zeigen, so und so geht's, frisch vom Studium und so. Und genau, da bin ich halt wirklich sehr stark mit dem Thema in Verbindung gekommen, weil gerade im Kleinkindalter ja das Thema eine ganz große Rolle spielt. Ja, genau, später habe ich dann noch einen Master gemacht, auch darüber meine Masterarbeit geschrieben und ein bisschen geforscht und geguckt, wie Fachkräfte denn so mit aufreibenden Situationen umgehen. Was machen die denn? Strafen die wirklich viel oder lösen sie es immer ganz gewaltfrei? Das hat mich sehr interessiert und habe da dann versucht, ein paar Handlungsstrategien aufzuzeigen und geguckt, was kann man denn machen. Genau, und dann dachte ich, das ist so ein wichtiges, tolles Thema. Ich meine, darüber gibt es schon viele Bücher, aber habe jetzt das letzte Jahr darüber noch ein Buch geschrieben, weil ich so gedacht habe, genau das, was ich jetzt so an Erfahrungsschätzen sammeln durfte, dachte ich, das darf einfach nochmal in einer gedruckten Version und vielleicht hilft es dem einen oder anderen dabei, wirklich so einen, wie ich immer mir wünsche, gewaltfreien und achtsamen Weg mit Kindern zu gehen und auf so herausfordernde Situationen umzugehen, einzugehen. Genau, das bin ich in Kürze. Ja.
Ja, ich freue mich auch sehr auf dein Buch. Ich bin sehr gespannt und da wollen wir jetzt ja auch ein bisschen drüber reden. Ja, du hast ja gesagt, du hast Kindheitspädagogik studiert. Das heißt, du bist mit diesem ganzen, mit dieser Thematik Kleinkindern und dann sicherlich auch schon mit ja starken Gefühlen begleiten, Aggression ja auch schon in Berührung bekommen, bevor du selber Mama warst. Ne? Du hast es ja eben auch gesagt. Hat sich denn da für dich nochmal irgendwie was geändert oder hast du da nochmal einen Unterschied gemerkt zu bevor du selber Mama warst und als du dann Mama warst, hat sich da nochmal ein ja, vielleicht auch dein Blick nochmal geändert auf Kinder oder wie Definitiv. Hast du das erlebt?
Definitiv, da hat sich auf jeden Fall viel geändert. Also ich weiß noch, wie ich früher wirklich in der Garderobe stand, wenn Eltern kamen und die von Mütter zu Mütter oder von Vater zu Vater gesprochen haben und ich so das Gefühl hatte, ich bin jetzt nicht involviert in das Gespräch, wie ich mich da manchmal schon so ein bisschen, ja, das kann doch jetzt nicht sein und bloß weil man Mutter ist und ich weiß doch auch so viel und ich kann das doch auch alles nachvollziehen. Und dann wurde ich Mutter und da verändert sich definitiv noch mal mehr, beziehungsweise sogar schon vorher, weil ich habe meine Nichte auch in meiner Einrichtung begleitet, betreut. Und ich würde mal so sagen, wenn einem Gefühle von Kindern so oder so ohnehin schon nahe gehen, passiert mit diesen Situationen, mit einem selbst, mit der Spiegelung, mit diesen Trigger-Momenten noch mal viel, viel mehr, wenn es ein eigenes Kind ist oder einem noch näher vertrautes Kind. Also ich meine, ne, ob jetzt es jetzt in meinem Mutterleib gewachsen sein muss, das würde ich mal gar nicht so unterstreichen, ja. Aber einfach mit einem Kind, was man ganz, ganz, ganz nah betreut und die Kinder in der Einrichtung natürlich sind ja einem auch unglaublich nah, aber man macht dann trotzdem wieder Pause und kann nochmal kluge Ratschläge geben, sage ich jetzt mal wirklich Ratschlag mit der Hand ins Gesicht so in der Garderobe und nochmal sagen, ja, mach das doch mal so und so und dann merkt man schon beim Gegenüber, ja, ja, du hast leicht reden. Ja. Und erinnere mich da tatsächlich auch an einige Gespräche mit Eltern, wo ich immer so schmunzeln musste und gedacht habe, naja, Mensch, das könnte man doch so und so machen und dann würde das doch funktionieren. Bis man dann eben selbst Mutter wird und merkt, ja, ja, lustig, du hast gut reden. Also ich glaube schon, dass da nochmal ein anderes Verständnis zum einen mitschwingt, aber auch ganz andere ja, Trigger-Momente kommen dürfen. Und ich habe mich auch immer gefragt, bei Geschwistern, zwei Kinder in der gleichen Familie geboren, warum sind die so verschieden und habe vorausgesetzt, ja, da machen die Eltern irgendwas komisch. Falsch. Und ja, zum Glück habe ich auch zwei ganz verschiedene Kinder bekommen, ja. Dass ich merke, ja, eigentlich, klar macht man Dinge anders, aber Kinder sind einfach individuell, Kinder haben einen eigenen Charakter, ein eigenes Temperament und das ist wunderbar so, aber das durfte ich erst ja in den letzten Jahren lernen.
Ja, sehr schön. Das ging mir tatsächlich auch immer so, wenn ich so Familie betrachtet habe mit Kindern, wo ich immer dachte, warum sind die denn so unterschiedlich und wie geht das denn? Und jetzt weiß ich auch, warum das so ist, ja. Mhm. Und das ist tatsächlich, also du hast es ja gerade gesagt, klar macht man Sachen anders, weil man entwickelt sich ja auch mit jedem Kind als Eltern, ne? Also ich wusste ja beim ersten Kind Sachen einfach noch nicht und beim zweiten wusste ich die dann schon und konnte dann zum Beispiel gelassener sein damit, ja. Also von daher werden die Kinder, Geschwisterkinder ja definitiv auch anders behandelt, von Eltern, ob man das jetzt bewusst macht oder unbewusst.
Das definitiv. Das, ne? Wir lernen ganz viel und das auf jeden Fall. Und ja, Ach, trotzdem waren da drum mal so Momente, wo ich gedacht habe, naja.
Ja. Ja, aber es ist ja, also finde ich irgendwie auch ganz schön zu sagen, ne, oder halt auch mal schön so ehrlich zu hören, als aus einer Fachkraftsicht, ja, ne, dass eine Fachkraft, die vielleicht selber nicht Mama ist, nicht selber Elternteil ist oder eine enge Bindung zu einem Kind hat, ja sicherlich auch nochmal einen ganz anderen Blick auf so Situationen hat. Und das ja auch für Eltern entlastend sein kann, zu, ne, mit diesen Ratschlägen umzugehen. Also wenn ich dann zum Beispiel gestresst morgens irgendwie in der Garderobe sitze und mein Kind nicht so richtig möchte und ich nicht weiß, wie ich jetzt das schaffe, dass wir uns voneinander lösen können, ja, ohne dass es irgendwie sehr schlimm wird für einen von beiden oder für beide, dass ich da auch als Elternteil nochmal ein bisschen beruhigter sein kann, mir zu sagen, okay, klar gibt mir jetzt der Erzieher, die Erzieherin irgendwie Tipps und Ratschläge, weil sie helfen möchte in der Situation. Ich muss die aber nicht an mich ranlassen, ja, sondern darf dann halt wirklich auch bei mir bleiben und mir bewusst sein, dass das Gegenüber ja auch gerade aus einer ganz anderen Brille mir antwortet. Ne? Mhm. Und ich finde es aber auch schön, dann zu sehen, okay, dass wenn ich als Fachkraft selber Elternteil bin, dass ich dann ja vielleicht die andere Seite auch nochmal ganz anders verstehen kann. Ne? Weil ich so diese Gefühle nachvollziehen kann, die da als Mama, als Papa irgendwie mitspielen, gerade jetzt in so einer Verabschiedungssituation, ja.
Und dieser Schmerz, also ich glaube, diesen Schmerz, wenn man den nicht selbst fühlt, ich kann mir vorstellen, und das ist ganz wichtig, also ich würde wirklich sagen, dass reihenweise und ganz, ganz viele Fachkräfte wirklich ganz empathisch sind, die auch noch keine Kinder haben, sich einfühlen und ihr Bestes geben. Das hat ja auch viel Positives, weil sie sind vielleicht auch noch ein bisschen stressresistenter und bringen noch mehr Frische mit. Also das hat ja alles so seine zwei Seiten, definitiv, aber diesen Schmerz zum Beispiel nachzuempfinden, den kann man versuchen nachzufühlen, aber wir wissen selber, wenn man was nicht selbst erfährt, fällt es einem schwerer. Und ich hatte so ein schönes Beispiel, wenn ich morgens auf Pünktlichkeit geachtet habe, weil mein Morgenkreis zu einer bestimmten Zeit beginnen sollte, dachte ich am Anfang immer noch so, Mann, es ist doch jetzt nicht so schwer, pünktlich zu sein und zu kommen. Und ich weiß, das hat sich geändert, wenn dann jemand abgehetzt kam, dass ich gedacht habe, ja, ich sehe gerade, du warst tierisch bemüht, aber es ist einfach, also es lief viel schief, die Nacht war schwierig. Ich gedacht habe, ist alles in Ordnung, komm an. Und ich stand nicht noch so da und habe auf die Uhr gezeigt und noch mehr Druck ausgeübt, also so an Kleinigkeiten. Genau, also ja, wir wachsen immer, wir wachsen mit jeder Situation. Genau.
Du hast ja gerade auch noch ein wichtiges Thema angesprochen, wie ich finde, und zwar mit den Triggern. Huch, dass wir uns als Eltern oder dass, ne, dass wir, wenn wir einfach mit einem Kind enger auch verbunden sind, wir durch die Gefühle des Kindes auch schneller angesprochen werden. Ne? Also dass diese, ja, dann vielleicht Wut oder Trauer auch gerade, wenn wir mal bei der Abschiedssituation am Morgen bleiben, dass uns das als Eltern noch mal ganz anders berührt als jetzt, ne, eher wenn ich keine Beziehung zu dem Kind habe. Wie kann ich denn damit umgehen als Eltern oder wie löse ich das? Oder also ich glaube, was ich gerne den Eltern mitgeben würde, ist ja, dass deswegen das noch mal irgendwie schlimmer ist. Ja, oder dass es deswegen nochmal stärker ist, weil ich vielleicht auch die eigene oder die Trauer des Kindes nochmal anders wahrnehme, vielleicht auch da nochmal eigene Gefühle wieder hochkommen und dass das deswegen diese Situation ja noch mehr anstrengt.
Also ich denke, an dem Punkt ist es ganz wichtig, da hinzuschauen und hinzufühlen. Was ist das? Und wie mit allen Gefühlen wirklich mal in sich zu hören, tief zu atmen und zu schauen, woher kommt gerade dieses Gefühl? Was will mir dieses Gefühl sagen? Und ich denke, das ist ja bei wirklich in jeder verdammten Situation so ein Schlüssel und so ein Geschenk, es nicht gleich zu bewerten, sich gleich seine Gedanken zuzumachen, sondern erstmal zu fühlen und zu gucken, hat das jetzt was mit der Situation zu tun? Ist das gerade mein Gefühl? Ist das gerade ein Gefühl, was aus einem begründeten Ansatz herauskommt? Um dann wieder zu schauen, warum ist das Gefühl gerade da? Was will es mir sagen? Macht es gerade auf irgendwas deutlich, was mit mir zu tun hat oder dem Kind? Also beispielsweise, mir fällt da gleich so ein Gespräch mit Dr. Anke Ballmann, die Seelenprügel geschrieben hat, ein, dass es natürlich auch ganz wichtig sein kann, also sowieso zu schauen, das Kind möchte sich nicht lösen, das dann gleich auf mich zu schieben und zu sagen, ja, ich projiziere jetzt was, kann sein, aber erstmal zu gucken, warum denn nicht? Was ist denn da los? Warum fühlt es sich denn jetzt nicht so, dass es freudestrahlend hingeht? Ist es denn ausreichend gebunden? Also da wirklich zu gucken und die Signale ganz, ganz ernst zu nehmen Und zum anderen, wenn ich merke, nein, eigentlich die Eingewöhnung ist erfolgreich, es fühlt sich sicher, mir wird gesagt, danach hört das Kind wirklich schnell auf zu weinen und es ist nur dieser kleine Moment etc. etc. Ne? Sondern dass es wirklich, ich weiß, dass es dort eine gute Zeit hat und ich weiß, es hat vielleicht doch was mit nur einfach mit der Trennungssituation zu tun. Dann ist das eine. Oder aber ich merke, ich projiziere was, weil es kann natürlich auch sein, ich kann mich noch nicht lösen. Ich habe ein schlechtes Gewissen. Ich denke, oh Gott, das Kind, das Arme, muss jetzt schon 6 Stunden in der Kita sein. Mhm. Dann kann ich natürlich spüren, okay, ich übertrage jetzt etwas. Also da wirklich nochmal genau zu fühlen, was ist das und nicht einfach Schwamm drüber und drüber springen, sondern ja, sich die Zeit nehmen, den Moment nehmen, tief zu atmen und zu gucken, wo das Gefühl sitzt und wem gehört es gerade in dem Moment. Ist es meins oder ist es deins?
Ja. Ja, das finde ich auch super wichtig und kann ich auch aus eigener Erfahrung bestätigen, dass das einen totalen Unterschied macht, wenn ich mich damit mal beschäftigt habe und herausgefunden habe, wo kommt es gerade her, dieser Trennungsschmerz dann vielleicht. Oder ist es wirklich jetzt so ein Trauer, ne? Trennungsschmerz, dass Mama geht, dass Papa geht oder steckt da noch was dahinter? Und sich das wirklich mal anzuschauen und dann auch ganz ehrlich mit sich selber zu sein, ne? Weil gerade dieses, naja, ich projiziere da jetzt was, das muss ich ja auch mir ehrlich eingestehen, wenn das so ist, ne? Und sagen, okay, mir fällt es gerade schwer, eigentlich habe ich ein schlechtes Gewissen, dass ich mein Kind hier abgebe, oder ich hätte es lieber anders oder ich mag die Erzieherin gar nicht oder so, ne? Das sind ja alles so Gefühle, die bei Eltern mitspielen können und die ich dann im Zweifel auch übertragen kann auf mein Kind. Das muss natürlich nicht sein. Aber wenn dem so ist, dann ist ja der erste Schritt dann auch ehrlich zu sich selber zu sein, ne? Und sich das ehrlich anzugucken und dann vielleicht auch aufzulösen, um es dem Kind dann leichter zu machen.
Genau, weil das Kind kooperiert mit uns. Das wird im Normalfall mit uns gehen und sagen, okay, Mama, du hast ein schlechtes Gewissen. Okay, ich bin jetzt auch traurig, dass du jetzt gehen musst. Also, ne?
Genau, ja.
Ist ja eng miteinander verknüpft. Aber klar, es kann auch sein, dass es sich nicht ausreichend wohlfühlt oder die Eingewöhnung noch nicht ausreichend fortgeschritten ist und wir so ein schlechtes Gefühl haben. Und dann ist es auch wichtig, hinzugucken.
Ist auch schwer. Ja, das ist viel Ehrlichkeit, ne? Beim Elternsein spielt da sehr viel mit. Ja, das finde ich auch. Dein neues Buch geht ja um Gemeinsam durch die Wut, ist ja der Titel, finde ich.
Genau.
Find ich auch total schön. Und ja, Wut, ne, ist ja so ein Thema, was Kleinkindeltern, glaube ich, wahrscheinlich alle Kleinkindeltern betrifft und begleitet. Vielleicht können wir nochmal darüber sprechen, wo das denn herkommt. Also warum, jetzt mal so ganz ketzerisch gefragt, warum sind denn Kleinkinder so aggressiv? Warum sind die denn so wütend? Warum ist dieses Thema Wut, Wutanfälle, Trotzanfälle, wie es ja immer noch heißt. Warum ist es so im Kleinkindalter?
Im letzten Podcast bei dir ging es ja um die Autonomie. Also ist natürlich ganz stark verknüpft, wer da nochmal reinhören will. Ne? Also die Autonomiephase ist natürlich ein ganz, ganz wichtiger Entwicklungsschritt, wo die Kinder sich ihrer Selbstbestimmung, wo Kinder ihre Selbstbestimmung quasi erlangen und lernen. Und wir wollen ja dahin gehen, dass Kinder wirklich selbstbewusst und auch selbstständig und selbstbestimmt ihr Leben führen. Und ja, irgendwann entdecken sie, dass sie eben nicht eins sind mit ihrer Hauptbezugsperson oder den Hauptbezugspersonen und entdecken, dass sie einen eigenen Willen haben. Und das ist auch sehr, sehr wichtig und sehr, sehr gut. Und dann spüren Kinder eben, wenn ihre Grenzen übertreten werden. Sie spüren, wenn irgendwas anders ist, als sie es gern möchten. Und dann machen sie darauf aufmerksam. Also für mich ist Wut wirklich ein ganz klares Zeichen von Stopp. Ich will das nicht. Wut gibt den Kindern die Kraft, Nein zu sagen. Mhm. Wut gibt die Kraft, sich abzugrenzen, sich auszuprobieren. Und ich habe für mich so einen Wechsel vollzogen, weil ich weiß, dass ich anfangs auch wirklich Probleme hatte mit Wut, weil ich selbst, glaube ich, nicht so wütend sein durfte als Kind, wie ich es hätte manchmal sein sollen, sondern bin ja noch in einer ganz anderen, also ist ja schon wirklich eine andere Zeit und auch DDR-Krippenerziehung. Ja, da war ich eine von vielen und bin mitgeschwommen und hatte keinen, also man hatte keinen eigenen Willen. Man hatte den, aber man durfte den nicht haben. Es wurde alles so gemacht wie bei allen. Und das ist ein tiefer Schmerz, den ich in mir auch gespürt habe. Und der wurde natürlich dann auch wieder getriggert, noch mehr getriggert, wenn auf einmal so ein starker Wille eines anderen mich getroffen hat, besonders bei Kindern. Und dann kommen wir in so eine Machtspirale. Also es sind ganz, ganz viele ganz spannende Themen, die da berührt werden. Aber grundsätzlich ist Wut erstmal eine ganz wichtige Reaktion, also wirklich wie so ein kleines Erdbeben, was uns sagt, huch, jetzt muss mal ganz kurz hier hingeschaut werden. Und Kinder sagen, stoppt, schau hierher, ich bin ein kleiner Mensch, ich habe einen eigenen Willen, ich habe meine eigenen Bedürfnisse und ich möchte, dass die berücksichtigt werden. Und ich bin da sehr, sehr dankbar drüber mittlerweile über jeden Wutanfall. Wutanfall, finde ich, klingt auch immer noch so abwertend, aber über diesen Wutausbruch, dieses starke Gefühl, was ich eben nicht mehr erdrücke und kleinrede, sondern viel stärker hinschaue und sage, okay, was willst du mir jetzt sagen? Und bei mir selbst aber auch. Und das musste ich auch erst wieder lernen zu gucken, was ist denn meine Wut? Wie kann ich denn mit meiner eigenen Wut auch Frieden schließen? Ja. Genau, deswegen heißt das Buch Gemeinsam durch die Wut, weil wir uns nicht davon freimachen können, selbst auch auf unsere Wuterfahrung zu gucken und zu schauen, was uns denn so aus der Bahn wirft, um unsere eigenen Selbstregulationsfähigkeiten uns anzuschauen, unsere eigene Kindheit da immer noch mal hinzufühlen, was war denn da eigentlich los und warum ist Wut für mich so ein Thema? Weil Freude komischerweise ist es meist nicht, sondern es sind gerade die Gefühle, die ein bisschen herausfordernder sind, die uns ja so oft aus dem Ruder werfen und ohnmächtig scheinen werden lassen. So.
Ja, weil es tatsächlich, du hast es auch gesagt, ne, in unserer Generation, als wir Kinder waren, einfach auch noch gang und gäbe war, diese negativen Gefühle wie Wut, also ich kann mich auch erinnern, auch Trauer oder Angst oder sowas, ja, dass das nicht ausgelebt werden durfte, dass das schnell abgetan wurde, dass einfach auch unsere Elterngeneration nicht wusste, wie sie mit diesen Gefühlen umgehen soll bei Kindern. Und deswegen wurden sie schnell weggeschoben. Und das ist auch das, was ich auch selber, als ich Mama war beim ersten Kind, bei mir erlebt habe und auch immer wieder, das geht dir vielleicht auch so in Beratungen mit Familien höre, dass da einfach eine Unsicherheit ist, wie gehe ich denn jetzt überhaupt mit diesem Gefühl um? Was, glaube ich, auch dadurch kommt, dass es A, immer noch so negativ behaftet wird, so wie wir es gerade gesagt haben, Wutanfälle, Trotzanfälle, ne? Das ist ja eine sehr negative Sprache darüber. Und das ist aber das, was so in den Köpfen ist. Und dann entsteht diese Unsicherheit, weil irgendwie ist es ja scheinbar was Negatives, dass mein Kind wütend ist. Also wie gehe ich denn da jetzt mit um? Ja, weil eigentlich muss ich ja negative Dinge irgendwie loswerden oder bestrafen oder irgendwas. Ne? Und wenn dann Kleinkindeltern, ne, wenn das Kind so 12 Monate, 14 Monate, 18 Monate alt ist und immer mehr in diese Autonomie reinkommt und dann das erste Mal vor Wut uns anschreit, ja, weil wir den falschen Teller hingestellt haben oder ne, so banale Sachen ja in unseren Augen passieren. Und dann stehen wir da als Eltern und wissen nicht, was ist denn jetzt eigentlich los? Also A, was ist los mit dem Kind? Und B, was mache ich denn jetzt? Mein Kind schreit mich an. Ja, das ist so.
Ich finde da 2, 3 ganz wichtige Punkte. Zum einen habe ich in den letzten Jahren mich wirklich darin geübt, mit meiner Sprache vorsichtiger zu sein, weil die Sprache hat einfach einen riesen Einfluss. Und ich spreche gar nicht mehr von negativen und positiven Gefühlen. Vielleicht rutscht mir mal irgendwie im Affekt raus, aber grundsätzlich ist Wut, Trauer für mich kein negatives Gefühl, sondern es ist ein Gefühl, dem ich über die Zeit die gleiche Berechtigung geschenkt habe wie jedem anderen Gefühl auch. Also ich sage es auch den Kindern so, sowohl in der Kindergruppe wie auch zu Hause, dass wir den Regen brauchen. Das sagen wir auch immer so gerne, damit die Blumen wachsen können. Und die Sonne, damit die Blumen wachsen können. Und genauso brauchen wir, wie beim Wetter, die Elemente brauchen wir auch in unserem Leben. Trauer, um was zu bereinigen, um was loszulassen. Wut, um zu zeigen, huch, hier ist eine Grenze erreicht. Freude, um sich gut zu fühlen. Also wir brauchen alle Gefühle. Und von daher möchte ich mich oder habe ich mich davon verabschiedet, wirklich von positiv und negativ zu sprechen. Weil das macht was mit uns. Es macht was mit unserer Bewertung. Weil wenn ich es bewerte, dann handle ich auch wieder anders. Und genauso auch Trotz, ne? Es wird in vielen Artikeln, in vielen Büchern immer noch von der Trotzphase gesprochen. Und auch da finde ich so wichtig, für mich ist Trotz eher so ein Widerstand. Wir heben einen Widerstand gegen oder jemand etwas. Und wenn ich einen Widerstand, wenn ich das Wort so benutze, denke ich, okay, gegen einen Widerstand muss ich auch wieder antworten und vorgehen. Und bei Wut muss ich eigentlich nichts dagegen tun, sondern ich muss dahinter blicken und verstehen, was ist denn das? Was willst du mir denn sagen? Also wieder der schöne, klassische und der ist auch so leicht ausgelutscht, aber so klar und deutlich der Eisberg, wirklich zu schauen. Wir sehen nur diese kleine Spitze. Das Kind macht jetzt für uns ein Theater, Nein, es macht kein Theater. Es sagt, es möchte diesen Teller nicht. Der Teller ist gerade doof. Und da bin ich dann wieder eingeladen zu schauen, was steckt denn aber dahinter? Was ist denn da gerade für ein Gefühl und welches Bedürfnis ist denn da? Wollte das Kind sich den Teller selber holen? Mhm. Also darunter kann einfach so viel liegen. Und da hinzuschauen und das wirklich nicht persönlich zu nehmen und zu sagen, das Kind schreit mich jetzt an und ich werde jetzt quasi damit konfrontiert und muss etwas tun. Manchmal müssen wir gar nichts tun, sondern dürfen erstmal verstehen, das hat nichts mit uns zu tun, sondern das Kind möchte uns etwas mitteilen. Und da mache ich mich dann wieder viel freier und kann meine Hände öffnen und sagen, ah, okay, es ist jetzt der Teller, den du nicht möchtest, statt zu sagen, oh, du ärgerst jetzt aber mich und deine Mama schreit man aber jetzt nicht an. Also das ist ja ein ganz, anderes Herangehen. Ne? Und da kann man halt an ganz vielen Schrauben drehen, aber auch erstmal an dieser zu gucken, warum stört es mich denn, wenn ich angeschrien werde? Weil ich durfte meine Eltern nicht anschreien, da gab es aber was. Und ich durfte, also, ne, und darf man das heute auch nicht mehr? Ja, ich finde es vielleicht nicht schön, aber darf man vielleicht ja doch, ne? Und da gibt es so viele Punkte und so viele Bereiche, die man sich anschauen kann. Deswegen ist das Buch auch immer dicker geworden, weil ich gemerkt habe, es umfasst halt unser ganzes Leben. Da sind so viele Bereiche angesprochen von unserer eigenen Regulationsfähigkeit zur Geschichte, zum Kind, zu der Entwicklungsphase, zum Gehirn. Was ja auch so ein ganz wichtiger Punkt ist, warum, du hast gefragt, reagieren Kinder häufig so intensiv und heftig? Ja, weil ihr Gehirn auch noch ganz anders ausgereift ist. Und der Zugang zum kognitiven Gehirn einfach so oft wirklich gekidnappt wird und nicht mehr den Kindern zur Verfügung steht. Mhm. Und das zu verstehen und wirklich zu verinnerlichen, dass sie jetzt Unterstützung brauchen und nicht noch jemand, der gegen sie kämpft, ist halt so ein wichtiger Schlüssel.
Ja. Ja, du hast alles gesagt.
Wunderbar. Na ja, nee, noch gar nicht. Aber ja, es ist halt...
Klar kann man dann auch total in die Tiefe gehen und muss man ja auch, ne? Weil das, ich sag ja auch immer, das eine ist das Wissen, ne? Also zu verstehen, das hast du jetzt zum Schluss gesagt, warum das Kind das gerade macht, ne? Gehirnentwicklung, also kognitive Entwicklung einfach im Kleinkindalter zu verstehen. Das finde ich ist ein Riesenschlüssel, ja, weil wir dann auch schon mal wegkommen von diesem... naja, das Kind ist bockig, sondern ich verstehe dann, warum das gerade wütend wird. Und der große Teil der Arbeit ist, glaube ich, tatsächlich diese eigene Reflexion, dieses sich selber anschauen, selber gucken, um was geht es mir gerade, was ist gerade los. Auch dieses zu hinterfragen, ah ja, Kinder dürfen ihre Eltern aber nicht anschreien und dann sich mal zu hinterfragen, ah ja, stört mich das jetzt gerade wirklich, dass das Kind mich anmotzt wegen dem Teller? Oder stört mich das nur, weil mir immer gesagt wurde, das muss mich stören, so ungefähr. Ja, also das sind ja, und das ist, da gibt es ja auch ganz viele andere Beispiele, auch sowas wie, mein Kind entscheidet alleine, was es anzieht oder entscheidet sich alleine, wann es Zähneputzen geht oder irgendwas. Ja, das sind ja viele Dinge, wo diese kleine Stimme in unserem Kopf sagen kann, ja nee, das geht aber nicht, das musst du ja aber entscheiden. Und ja, da diese, sich selber diese, bewusst zu werden und, ne, wir haben es eben schon gesagt, selber zu sich ehrlich zu sein und zu fragen, okay, warum möchte ich das gerade so? Warum ist das mir gerade wichtig? Ja, was steckt da dahinter? Und das ist natürlich nicht leicht. Also ich fand, das ist kein leichter Prozess gewesen. Und ich würde jetzt auch mal von mir behaupten, nach 3 Kindern ist es auch immer noch nicht abgeschlossen. Also ich bin dann immer wieder bei irgendwelchen Situationen, wo ich so denke, also wo ich im ersten Impuls irgendwie blöd reagiere und mich dann hinterher frage, was war denn das jetzt eigentlich? Also warum hast du denn das gesagt oder warum hast du denn jetzt so und so reagiert? Und mittlerweile bin ich da aber auch geübt drin, diesen Prozess dann mit mir selber zu machen und zu gucken, was da passiert, ne, wo das herkommt, ja, und warum ich das jetzt gesagt habe. Ich würde jetzt aber mal behaupten, ich mache das irgendwie seit 6 Jahren oder so, ja, also mein Großer wird 7. Bestimmt fing das so an, als der so 1 war oder so. Und das ist immer noch nicht leicht. Also da gibt es immer noch Tage, wo ich dann auch hinterher fix und fertig bin, weil ich mich mit mir selber dann beschäftige, ne? Und da auf einmal Dinge wieder hochkommen. Ich sage, ah ja, okay, interessant, verstehe. Von daher, das ist aber auch was, wo ich sagen muss, was mich auch immer noch stört, in der Öffentlichkeit, dass halt viel über Wutanfälle vom Kind geredet wird. Es wird über das trotzige Kind geredet, ne? Es wird über Aggression vom Kind geredet. Und was da aber eigentlich alles dahinter steckt und was wir als Eltern eigentlich ja quasi für eine Aufgabe haben, das passiert halt viel zu selten. Nimmst du das ja, auch so wahr?
Auch ein ganz, ganz spannender Punkt. Ich hatte jetzt auch gerade schon wieder 100 Gedanken, als ich dir zugehört habe. Also zum einen, ich mache es jetzt auch schon seit 15 Jahren, eben die ersten Jahre mit vielen Kindern in der Gruppe, wo ich manchmal gedacht habe, Mann, die hören einfach nicht auf mich. Und was ist denn hier los, ne? Bis man so seinen Weg gefunden hat? Was heißt denn, auf jemanden hören zu müssen? Mhm. Und am Anfang dachte ich halt erstmal, ist, finde ich, eine ganz wichtige Frage, was möchte ich denn für Kinder? Möchte ich Kinder, die ganz brav um 8 aufstehen, zur Arbeit gehen, um 17 Uhr nach Hause kommen und alles tun, was jemand anderes ihnen sagt. Also ich finde, das hat sich unglaublich geändert in den letzten Jahren und es wird sich weiterhin ändern. Wir brauchen Kinder, die eben selbstbewusst, selbstständig, mitdenkend sind. Und wenn ich das möchte, kann ich nicht beim Kleinkind sagen, es soll mich möglichst in Ruhe lassen, mich möglichst nicht mit seinen Neins konfrontieren und einfach brav mitschwimmen. Aber ich möchte einen Erwachsenen oder ein jugendliches Kind, was nach Hause kommt, mir sagt, ah Mama, mir wurden gerade Drogen angeboten und ich habe abgelehnt. Obwohl mir gesagt wurde, aber bitte probier doch mal. So. Hm. Und wenn ich aber einen Jugendlichen, einen Erwachsenen möchte, der es schafft, Nein zu sagen, muss ich auch in meiner Kindheit akzeptieren, dass ich das Nein auch annehme und mit dem Kind bereits in dieser Beziehung leben kann. Also das finde ich erstmal so einen ganz wichtigen Punkt, wo wollen wir denn hin? Weil dann muss ich frühzeitig anfangen.
Ja.
Genau. Und in der Öffentlichkeit genau die Frage, ob ich das auch so empfinde, dass wir viel immer über die Kinder sprechen. Also zum einen denke ich, das haben wir gerade auch gesagt, es ist so wichtig, das dahinter zu verstehen und mitzugehen und zu wissen, was macht ein Kind da, warum macht es das, wozu tut es das? Und dann uns in die Rechnung unbedingt viel stärker mit hineinnehmen, weil Kinder, das hat Jasper Juhl 100-mal gesagt, Kinder tun nicht das, was wir sagen, sondern sie tun das, was wir tun. Und wenn ich selbst auf Wut und Aggression eines Kindes mit Aggression reagiere und eine Strafe ist eine pure Aggression, wie Hauk Schnabe sagt, das ist Aggression oder Jul, ich weiß nicht, in Reinform. Wenn ich ein Kind bestrafe, weil es wütend ist, bin ich hochaggressiv. Erwarte aber, dass mein Kind kooperiert und ganz weich ist und verständnisvoll. Und das ist Quatsch. Also ich muss es vorleben und wenn ich keinen guten Zugang dazu habe und auf Wut mit Wut reagiere, kann ich nicht erwarten, dass mein Kind im nächsten Moment, beim nächsten Konflikt im Buddelkasten kooperativ ist und auf einmal ganz konstruktive Form zeigt. Das ist halt Quatsch, sondern auch wenn mich jemand anmotzt oder mein Kind mich anmotzt oder ein Kind auf mich wütend reagiert, kann ich es blöd finden, kann das auch sagen. Also wir sind Menschen, also ich nach 15 Jahren reagiere auch regelmäßig blöd. Kann dann aber mit mir in Kontakt treten, so wie du das gerade gesagt hast, aber auch mit den Kindern und mit ihnen darüber sprechen. Und das ist so schön, dass wir eben diesen Weg gemeinsam gehen, dass wir den Weg mit den Kindern miteinander gemeinsam beschreiten. Wir tragen nach wie vor die Verantwortung, wir übernehmen die Führung, aber wir nehmen sie trotzdem oder nicht trotzdem, sondern gerade deswegen ganz doll mit auf. Wir tun das gemeinsam. Und dann haben wir halt die Chance, dass auch ältere Kinder uns darauf hinweisen dürfen und sagen, oh, das hast du jetzt aber, da hast du jetzt blöd reagiert, bist gestresst, oder? Und es nicht unbedingt auf sich beziehen, sondern eben auch mit uns fehlerfreundlich sind, aber auch unsere Fehler aufzeigen dürfen. Ja. Das finde ich so ein schönes Miteinander. Ich oft denke, ja, so wachsen wir doch zusammen.
Genau. Ja, und ich finde das auch super schön bei meinen Kindern jetzt. Also der Mittlere ist, der wird jetzt 5 und der Große wird 7, ne? Und tatsächlich ist das manchmal, ach Mama, du bist heute ganz schön genervt, gell? Und dann denke ich so, ja, stimmt, sorry. Und ich finde das aber total schön, dass sie, also A, dass sie das merken, ne? Dass sie sich quasi empathisch in jemand anders reinfühlen können und feststellen, ach, der ist gerade irgendwie genervt. Und dass sie es gleichzeitig gar nicht auf sich beziehen. Ja, also dass ich es irgendwie geschafft habe, dass sie meine Genervtheit nicht auf sich beziehen, sondern einfach feststellen, oh Mama ist heute ganz schön genervt. So. Und das finde ich super wichtig, weil das ist auch was, was wir auch als Erwachsene eben lernen müssen, ne? Dass wir die Gefühle von jemand anderem nicht auf uns beziehen. Es ist jetzt egal, ob das irgendwie unsere Kinder sind oder auch andere Erwachsene, sondern dass wir das einfach erstmal feststellen dürfen, da ist gerade jemand genervt, da ist gerade irgendwie jemand blöd, da ist gerade jemand sauer. Das hat aber nicht zwangsläufig was mit mir zu tun. Und das finde ich so schön zu sehen, dass das meine Kinder irgendwie mitbekommen haben. Also, dass ich das irgendwie doch geschafft habe, ja, trotz ganz vieler Verfehlungen auch, dass sie so jetzt groß geworden oder groß werden gerade. Ja. Und einen anderen wichtigen Punkt hast du gerade gesagt, so nochmal aufs Kleinkindalter zurück, mit diesem Vorleben, ja. Also man erlebt es ganz oft Kleinkindalter, Kleinkindeltern, die ihren Kindern was wegnehmen zum Beispiel, ne? Die irgendwie sagen, nee, das ist jetzt aber das Auto von Max, oder die dem Kind Sachen wegnehmen, weil es das nicht gerade nicht in der Hand haben soll, oder ja, die einfach so diese Macht ausspielen über ihre Kleinkinder und im nächsten Moment tatsächlich erwarten, dass das Kleinkind jetzt aber mit dem anderen irgendwie zusammenspielt. Und ich sitze da dann auch mittlerweile immer so und denke so, warum merken die das nicht, dass das so eine Doppeltmoral ist? Ne? Dass ich auf der einen Seite von meinem Kleinkind was erwarte, was ich selber gerade aber auch nicht hinbekommen habe.
Weil es immer so war. Und das ist was, das braucht ganz lange Zeit. Also ich denke zum einen, diese Gespräche, die wir gerade führen, hoffe ich, wenn wir die Kinder so begleiten, dass unsere Kinder es nicht nötig haben, diese Gespräche zu führen. Sie werden andere führen, aber sie werden höchstwahrscheinlich nicht so intensiv über ihre Bedürfnisse, was ja gerade so kommt, reden müssen, weil wir sie gesehen haben, weil wir sie wieder in den Fokus gerückt haben. Und aufgrund der Geschichte ist das ganz lange in den Hintergrund getreten. Ja. Und es wurde uns eingebläut, der Esel nennt sich immer zum Schluss, nimm dich zurück, du musst ganz viel geben. Also wir haben ja so eine andere, so ein anderes Aufwachsen erlebt, zum Teil. Ich in dem Fall, und das, ich verstehe auch warum, ich mache da auch niemanden Vorwurf, weil es war eine ganz, ganz andere Zeit. Und das selbst zu erkennen und sich einzugestehen und nicht einfach abzudecken und zu sagen, ah, es war schon immer gut so, das wird auch gut, sondern dahin zu fühlen und zu sagen, nee, ich mache das jetzt anders, ist halt ein ganz schwieriger Punkt. Und das selbst zu erkennen bei sich, und ich, ja, ich tappe hundertprozentig auch in ganz viele solcher Fallen. Und es ist eben genau, wie du sagst, am Ende des Tages oft so unglaublich anstrengend. Es ist total harte Arbeit, damit sich ins Gericht zu gehen und so Dinge aufzudecken. Und ich glaube aber selbst manchmal, man sieht es nicht. Also man sieht es nicht. Ich hatte gestern so eine schöne Unterhaltung mit der Sprache, habe ich einer Kollegin erzählt, dass ich mich mal so gewundert habe, als mein Sohn ganz klein war, warum er sagt, Mama, du sollst mir das und das jetzt machen. Mama, du sollst mir die Jacke zumachen. Ich habe gedacht, aber warum spricht er denn so unfreundlich? Letztlich ist das jetzt in meinem Wissen nicht unfreundlich, aber ich habe es so empfunden, weil man spricht doch so nicht. Mhm. Und dann hat mich, das weiß ich noch, die pädagogische Fachkraft gefragt, ich war mit ihr gerade auf dem Spielplatz, na, wie sagst du das denn, wenn du ihn fragst, ob du die Jacke zumachen darfst? Ja, soll ich dir die Jacke zumachen? Und da ging mir so ein Licht auf und ich habe selbst auch als Fachkraft bla 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 meinen ganzen Rollen nicht erkannt. Und es ist oft so schön und so toll, wenn wir uns darauf liebevoll hinweisen dürfen. Und ich habe dann, weil es mich in dem Moment wirklich, ich mochte es nicht, habe dann gesagt, darf ich dir die Jacke zumachen? Und auf einmal hat sich die Sprache meines Kindes auch verändert. Und jetzt überlege ich, warum hat mich das denn überhaupt gestört? Ist das denn überhaupt was, was einen stören muss? Mittlerweile stört es mich nicht mehr, aber es hat mich. Und es liegt an alten Sätzen, man muss höflich sein, und das sind alles so ganz, ganz viele kleine Prozesse, die so wundervoll sind, aber natürlich auch Zeit und Kraft kosten.
Und gerade wenn wir die gleichzeitig quasi mit der Begleitung eines Kindes machen oder mit mehreren Kindern, ne? Also ich habe mich auch schon oft, dachte ich so, ach, das wäre cool, das alles vor den Kindern durchgemacht zu haben, sozusagen. Gleichzeitig weiß ich natürlich, dass diese Dinge jetzt deswegen hochkommen, weil ich eben Kinder habe und das dadurch gespiegelt wird, ich das dadurch überhaupt erst wieder mit in Berührung komme. Aber das, finde ich, macht es ja irgendwie doppelt so schwer, diesen Prozess, ne? Weil ich ja mich selber ja quasi heile, ja, weil ich selber mit mir beschäftigt bin und gleichzeitig das irgendwie auch noch mit meinen Kindern machen möchte. Also so eine, ich empfinde das als eine doppelte Aufgabe. Und es wäre natürlich viel einfacher, wenn wir das alles schon vorher gemacht hätten, bevor wir Eltern werden. Ja, es ist anstrengend. Also vielleicht auch nochmal so als Message einfach. Alltag mit Kindern ist sowieso anstrengend, gerade mit kleinen Kindern. Gerade wenn die anfangen, in diese Autonomiephase zu kommen und immer mehr sich selbst entdecken. Ne? Und dann ist das ja auch nochmal eine Charakterfrage. Ne? Wie sind die Kinder? Habe ich eigentlich eher so ein grundlegend ruhiges Kind oder ist es sowieso sehr explosiv irgendwie bei allem? Und dann ist so ein Tag einfach anstrengend, weil es auch im Laufe eines Tages so viele Dinge gibt, wo diese Emotionen hochkommen können. Da müssen wir dann gar nicht mal was dazu tun, sondern das kann ja von alleine passieren. Ja, also natürliche Grenzen, sowas wie, ich kann die Tür noch nicht alleine aufmachen, würde es aber gerne. Da stehen wir dann als Eltern ja auch so, ja, kann ich nichts machen, die Tür ist halt leider zu groß, so, ne? Und dann gibt es dann aber vielleicht noch Dinge, wo ich als Eltern Nein sage und dann wird das Kind auch nochmal wütend. Also das sind ja so, ja, es ist einfach anstrengend mit so einem kleinen Kind oder es kann sehr anstrengend sein und neben all dieser diesem Bewusstsein sich selber, ne, was passiert denn da gerade bei mir, was ja dann auch nochmal einfach Emotionen auslösen kann bei uns, mit denen wir uns dann irgendwie beschäftigen müssen. Auch, ich habe es auch im letzten Podcast, ging es dann auch darum, ne, so dieses auf sich selber achten, ja, und selber wirklich zu schauen, was kann ich für mich tun, dass es mir gut tut, um eben diese Gefühle auf beiden Seiten bestmöglich begleiten zu können. Und ich glaube auch, vielleicht kommt das dem einen oder anderen jetzt auch schon irgendwie wieder zu den Ohren raus, dieses ja, Selbstfürsorge, Selbstliebe, auf sich achten. Das ist aber tatsächlich einfach ein Schlüssel. Das ist so, so wichtig. Und sich auch ganz bewusst diese Zeit dafür zu nehmen, das einzuplanen, dass ich was Gutes für mich tue, ja. Und jetzt fällt mir gerade im Moment auch ein, dass das aber eben auch was ist, was wir wahrscheinlich nicht gelernt haben. Ne?
Haben wir nicht gelernt. Wir haben uns zurückgenommen. Wir haben definitiv nicht lernen dürfen, mal der Erste in der Reihe zu sein. Und wie ich gerade gesagt habe, der Esel nennt sich immer zum Schluss. Und auf einmal hören wir, mach Yoga, tu was für dich. Aber ja, was wir jetzt verstanden haben, ist halt, weil die Gesellschaft, weil das Leben sich ändert, dass wir nur für andere gut sorgen können, wenn wir für uns gut sorgen. Und dass wir dann viel, viel mehr Kraft haben, die wir jemand anderem geben können und wir davon alle profitieren. Also dieses schöne Bild, ich säge einen Baum ab und will nächsten Tag noch mehr Bäume absägen und noch mehr Bäume. Und es werden immer weniger Bäume, die ich schaffe zu sägen, weil ich meine Säge nicht pflege, weil ich mich nicht pflege, weil ich mein Werkzeug nicht gut behandle. Und tatsächlich ist das auch was mir super schwer fällt. Und ich habe da auch, ähnlich wie du, immer wieder die Botschaft zu mir selbst, aber auch zu allen anderen, die sich mit Kindern in Kontakt sind, mit sich in Kontakt sind, wie auch immer, dass sie sich Zeit geben dürfen, dass auch ihre Gefühle völlig in Ordnung sind. Und ich habe vorhin gesagt, mit Wut auf Wut reagieren ist nicht okay. Ja, es ist nicht so fürs Kind in dem Wutanfall nicht so hilfreich, aber überhaupt das zuzulassen, zu sagen, okay, ich bin jetzt aber auch wütend, in mir löst das auch was aus, zu sagen, das ist total in Ordnung, das ist okay, nimm dir die Zeit, fühl da mal hin, schreib vielleicht auf, guck mal, warum das so ist, woher das kommt und sag dir wirklich immer wieder, wie Nora Imler auch immer so schön sagt, du bist gut genug, es ist alles in Ordnung, wie es ist. Und ich bin jedem Einzelnen so dankbar, der sich eben mit uns oder mit sich auf den Weg macht, es anders zu tun und jeden Tag ein kleines bisschen. Und Konflikte dürfen sein, jedes Gefühl darf sein, Konflikte bringen uns immer ein Stück weiter. Also das heißt nicht, wenn man das alles jetzt brav befolgt und auf Bedürfnisse und Gefühle achtet, dass wir keine Reibung mehr haben. Absolut nicht. Ich glaube sogar, die sind wahrscheinlich, wenn Kinder angstfrei, straffrei aufwachsen, gibt es wahrscheinlich sogar noch mehr davon, weil sie sich trauen, sich zu zeigen, weil wir uns immer wieder miteinander reiben und Reibung erzeugt auch Wärme. Also wir dürfen das und das ist in Ordnung. Und ja, dieses Loslaufen finde ich aber so schön und so wichtig. Einfach mal gucken und auch zu spüren, jetzt bin ich auch gerade an meiner Grenze, jetzt bin ich überfordert und mittlerweile, das sagt zum Beispiel meine Mama immer so gerne, es gibt so viel Unterstützungsmöglichkeit. Man kann so wunderbare, kostenfreie Podcasts hören, man kann so viele Texte lesen. Das gab es vor so vielen Jahren noch nicht. Da war einfach nichts. Da konnte man, wenn man Glück hatte, zum Telefon greifen, wenn man überhaupt ein Telefon hat. Und mittlerweile haben wir so viele Möglichkeiten, uns da auf den Weg zu machen und sich wirklich auch die guten Tools zu holen und sich vielleicht auch vor denen zu distanzieren, wo man merkt, die tun mir nicht mehr gut. Das ist ein Umgang, der tut mir nicht gut, wenn ich immer wieder bei jemand eingeladen bin, der sagt, ach, du bist nicht konsequent genug, du bist nicht streng genug und wie du das überhaupt machst. Also da auch zu sagen, ich möchte das gar nicht hören, weil ich bin selbst auf dem Weg und ich finde, ich mache das recht richtig, richtig gut, da auch seinen Weg zu finden. Darüber schreibe ich übrigens auch im Buch, ne, wie man damit umgeht, wenn ein andere einfach so aus der Mitte bringen oder einen so kritisieren, was ja auch wieder viel mit uns macht. Weil wir wollen es alle gut machen. Wir wollen alle gute Fachkräfte, gute Eltern sein. Wir wollen alle das Beste.
Ja, voll schön. Ich bin echt sehr gespannt auf dein Buch, weil da total viel drinstecken muss. Also ich finde jetzt schon in dem Gespräch, ich überlege gerade schon so im Hintergrund, wie nenne ich diese Podcast-Folge, weil da wir gerade über so viel gesprochen haben, so viel Themen berührt haben. Ich finde es aber auch wichtig, das mal so in so einem ja, Gesamtkontext nochmal zu setzen und ne, was bedeutet es eigentlich, bedürfnisorientiert zu begleiten, was bedeutet es für die Kinder, ja, in ihrer Entwicklung, was bedeutet es für mich, ja, was für Aufgaben, ne, so mit sich selbst beschäftigen, kommen dann auf mich zu, warum ist es so, dass mir das schwerfällt, ja, eigene Erziehung, Verständnis für die Generation vor uns finde ich auch super wichtig, weil wenn wir da drin bleiben in so einem, oh mein Gott, meine Eltern haben mir das alles angetan, ja, wegen denen muss ich jetzt so viel aufarbeiten, dann sind wir ja auch die ganze Zeit in so einem, in so einer Negativspirale. Das hilft uns ja auch nicht, sondern.
Ist auch, nee, weil die haben wirklich auch ihr Bestes gegeben. Genau. Und wenn man sich mal die Geschichte anguckt, ich habe neulich erst wieder gelesen, wie es wirklich jetzt noch vor 100 Jahren war. Die Kinder sind gestorben, weil sie in ich habe wirklich wieder so erschreckende Sachen gelesen, aber ja, so war es und es ist nicht lange her, dass wirklich die Säuglinge weggestorben sind und man den Eltern nahegelegt hat, sie wirklich zu distanzieren von sich, bloß nicht zu küssen, weil dadurch wirklich Bakterien übertragen werden. Also es wurde ganz lange angeraten, es ganz, ganz anders zu machen als wir. Dann gab es Kriege. Also es ist geschichtlich gesehen überhaupt kein Wunder, dass es so einen schweren Verlauf hat. Und genau wie du sagst, es wäre fatal, anderen Menschen Vorwürfe zu machen, sondern wir selbst dürfen unseren Frieden damit finden, damit schließen. Das ist nicht ganz einfach. Und davon immer ausgehen, dass jeder Mensch zu jedem Zeitpunkt das Beste gibt, was er kann. Sowohl Kinder wie ältere Menschen. Und wenn es nicht so ist, wie wir es uns wünschen, dann ja, dürfen wir da hingucken. Aber es bringt uns nicht zusammen, es entfernt uns voneinander, wenn wir das in Frage stellen, denke ich. Genau.
Ja, schönes Zitat zum Abschluss und gilt ja auch für uns, ne? Du hast es auch gesagt, wir sind gut genug und wir geben auch jederzeit das Beste, was wir geben können. Und immer nur auch auf dem Wissensstand, den wir gerade haben. Ja, also ich kann natürlich auch nicht in die Zukunft gucken und vielleicht wird die Situation in einem halben Jahr anders lösen als jetzt. Und das ist ja auch okay, weil dann ja einfach Entwicklung passiert ist. Genau.
So ist es.
Ja, liebe Katrin, ich glaube, wir könnten echt noch ewig weiterreden. Machen wir wann anders. Wir machen jetzt hier einen Cut und hier ist auch schon so viel drin gewesen in dieser Folge. Ich danke dir recht herzlich für deine Zeit. Ich danke dir sehr für das Interview und ich danke euch Zuhörerinnen. Oh, jetzt bekomme ich schon wieder Besuch zum Abschluss.
Zum richtigen Zeitpunkt, ist doch super.
Ich danke euch allen fürs Zuhören, fürs Einschalten und ja, Katrin und ich freuen uns über Feedback. Ihr dürft es auf Instagram kommentieren, den Beitrag zur Folge oder auf unseren Blogs Nachrichten schreiben. Es gibt ganz viele Wege, uns zu kontaktieren.
So ist es. Wunderbar, vielen Dank.
Ich danke dir recht herzlich. Mach's gut, liebe Katrin.
Bis dann.
Tschüss.
Tschüss.